Wir kommen zum zweiten Teil des Dossiers mit Patrick Barb und Wilhelm Domke-Schulz.
Und nun das Dossier.
Hallo, hier ist Patrick Barb und ich grüße die Hörer von Radio Maravilla.
Veröffentlicht auf Barbs eigenen Kanal zur deutschen Geschichte.
Parallelen zwischen den deutschen Panzern, die im Zweiten Weltkrieg durch die Ukraine gerollt sind. Panzerschlacht von Kursk, die bislang größte Panzerschlacht der Welt. Und der neueren Entwicklung im Ukraine-Krieg, in dem nun wieder deutsche Leopardpanzer rollen. Was bedeutet diese Parallele für Sie?
Ich hatte es ja im Prinzip schon geschildert. Also für mich ist das nicht so weit hergeholt, weil das hängt mit der Geschichte der Bundesrepublik zusammen. Ich habe ja jetzt gerade auch ein Buchprojekt so in den letzten Phasen, wo es um die deutsch-deutsche Entwicklung von 45 bis heute geht. Und das ist ja auch kein Geheimnis, obwohl viele in Westdeutschland nach wie vor nicht wahrhaben wollen, dass ja nach 45 weder ein Elitentausch noch ein Eigentumswechsel noch ein Strategiewechsel stattgefunden hat. Im Prinzip hat ja die Bundesrepublik nichts anderes gemacht als das Dritte Reich, also keine KZs, keine Vergasung, aber diesen Drang nach Osten, das Willen von Markterweiterung, von Konkurrenzbeseitigung, was man ja denn mit dem Anschluss der DDR ja erstmal in Ostdeutschland super hingekriegt hat. Also dieser globalistisch-großkapitalistische Charakter hat sich ja nie geändert, bis heute nicht. Und insofern ist es ja völlig folgerichtig, dass da deutsche Panzer rollen, dass da wahrscheinlich auch deutsche Söldner am Werke sind, dass man da von früh bis spät die innerlichste Brüderschaft zu diesen Faschisten betont und beschwört, die man ja im Prinzip schon seit dem Dritten Reich hat. Und diese Parallele würde ich eigentlich nur aufmachen, dass es in einer gewissen Weise folgerichtig und logisch ist, weil eben dieses Neugroßdeutschland die Schatten der Vergangenheit nie aufgearbeitet und beseitigt hat.
Heute exakt meine Sicht, wie ich es auch in der Schule gelehrt bekam. In den 90er Jahren habe ich das durchaus differenziert gesehen. Positionen in der Ecke Wilhelm Domke-Schulz waren damals durchaus in Teilen der SPD und auch der Linke noch satisfaktionsfähig. Wieder die deutsche Einheit stellten sich ja Frankreich und Großbritannien.
Also imperiale Strategien wiederholen sich, wenn die Profitrate unter Druck kommt.
Wenn sich andeutet, dass das eine enorme Profitrate verspricht, dann geht man sowas ein. Also
wenn das man Risiko eines Krieges.
Ja, genau, na klar.
Wie bewerten Sie dann die jüngste Aussage von Friedrich Merz, Russland gehöre ja zu Europa, man müsse einen Ausgleich mit Russland finden. Gibt es da in der Ukraine vielleicht nichts mehr zu holen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Wenn es uns dann noch gelingt, dafür zu sorgen, dass Frieden und Freiheit zurückkehren nach Europa, dass wir einen Ausgleich finden, endlich auch wieder mit unserem größten europäischen Nachbarn, nämlich mit Russland. Und ich sage das nicht, weil ich hier im Osten bin. Das sage ich an jeder anderen Stelle in Deutschland auch. Russland ist ein europäisches Land.
Bundeskanzler Friedrich Merz, 70 Jahre alt.
Danke, liebe Svetlana. Ich stelle mir immer noch die Frage, war es ein Ausrutscher?
Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden.
Wie sagte dort? Es gab ja auch mal Denker in Deutschland und nicht nur Ideologen. Wie sagte da einer, die Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Also ich denke, es war doch, spielte ein bisschen die Rolle, dass er sich im okkupierten Osten aufgehalten hat und genau weiß, was die Bundesrepublik hier angerichtet hat. Und da lässt man schon mal sowas fallen, so dem Wählervolk gegenüber, aber ich sehe da keine ernsthaften Bemühungen.
Der okkupierte Osten, haben Sie gerade gesagt, Sie kommen aus der DDR, haben da Ihre Wurzeln. Ist die Einheit gescheitert?
Was für eine Einheit? Das verstehe ich jetzt nicht, die Frage. Der Anschluss ist gelungen. Eine Einheit hat es nicht gegeben.
Was meinen Sie mit Anschluss?
Die Sachen sind ja auch vielfach belegt. Also es gab ja, ich hatte ja schon gesagt, dieser Drang nach Osten, Markterweiterung, Konkurrenzbeseitigung und so weiter. Und die Bundesrepublik Deutschland hat sich ja immer hat immer diesen Alleinvertretungsanspruch vertreten, also diese Hallstein-Doktrin. Also das, was man jetzt bei China kritisiert, wie können die nur mit Taiwan und so, war die Bundesrepublik Deutschland ja immer der Meinung, DDR gehört uns und das soll wieder zu uns kommen. Ja, und das soll wieder unter unsere Hoheit geraten. Und da ist ja schon 1952 dieser Forschungsbeirat zur Fragen der Wiedervereinigung Deutschlands gegründet worden, in dem tolle Nazi-Größen saßen, die auf eine beachtliche Berufskarriere zurückblicken konnten, weil sie schon mit der Plünderung der eroberten Ostgebiete im Deutschen Reich befasst waren, die also genau wussten, wie man ein Land, wenn man es erobert, plündert. Und die haben ja diese ganzen Sachen vorbereitet. Bis 1990, da holte man sie bloß aus der Schublade, stellte sich vor die Mikros und sagte, wir wussten nicht, wir konnten nicht, wir hatten ja nicht. Und dabei waren die Pläne alle schon da, seit Anfang der 60er Jahre, wie dieses Land hier zu plündern, auszubeuten und zu verscherbeln ist. Und alles, was an Volkseigentum da war, was an Eigentum war, an Immobilien, ist ja zu weit über 85, knapp 90% an Westdeutsche gegangen, alles, was hier zu holen war, ein paar Prozent an Ausländer und nach verschiedenen Lesarten und Informationen nur 5-8% von ostdeutschen Eigentum an Ostdeutsche gegangen, also über diese Veruntreuungsanstalt. Also es waren Ausplündern.
Also die Veruntreuungsanstalt ist die Treuhand.
Ja, ja, fälschlicherweise ist diese. In diesen Papieren zum Beispiel 1952, die dieser Forschungsbeirat erarbeitet hat, da stand zum Beispiel auch drin, dass die Organisation dieser Plünderung des Ostens eine obere Behörde machen sollte. Also da hatte man den Begriff noch nie gefunden. Und das war dann die Treuhand 1990.
Es gibt also eine Kontinuität in einen, würden Sie vielleicht sagen, einen neuen imperialen Raubzug.
Ja, na klar, weil der hat sich ja, hatte ich ja schon gesagt, also dass die diese Strategie, diese selbstverständlich dieser westlichen Machteigentums- und Meinungsmachteliten hatte sich ja nie geändert. Das ist noch dasselbe Verständnis wie im Dritten Reich, nur dass man von sich nicht mehr die Briefe, die man schreibt, dann nicht mehr mit nationalsozialistischem Gruß unterschrieben hat, sondern unsere Demokratiefreunde oder irgendwie sowas. Also man hat das Etikett ausgewechselt, aber der Inhalt hat sich nicht geändert.
Nun hat ja Kohl von blühenden Landschaften gesprochen.
Das stimmt doch. Also sind doch da. Man kann ja durch ganz Ostdeutschland fahren, da sind ja Massen von Ruinen der Industrie, die vernichtet wurde. Und im Frühjahr in den Ruinen, da blüht's. Das sind die blühenden Landschaften. Da sind viele Insekten und schwirren rum und so und blüht. Alles blüht und der Sonne mal blüht dieser Tag ist so schön, dass ich frage.
Hier ist Radio Marabu und hier ist Hans-Jürgen Bayer.
Lernen mit Schlager für die blühenden Landschaften Hans-Jürgen Bayer. Und mit diesem Titel vertrat er die Interessen der Deutschen Demokratischen Republik beim World Popular Song Festival Tokio 1976.
Wenn ein solcher Raubzug, wie Sie sagen, stattgefunden hat, kann man das mit Zahlen belegen?
Ja, ja, da gibt es eine ganze Menge Zahlen. Also ganz zufällig habe ich zum Beispiel ein Buch.
Nicht ganz zufällig, denn wir wollten uns über dieses Thema unterhalten.
Ja, die Schulden des Westens. Also da gibt es ja einige, die aus Quellen, die eigentlich jeder einsehen kann, klar nachgerechnet haben. Also diese Schulden, die der Westen dem Osten schuldet. Also bei dem BRD-Bürger wird ja schon immer eingebläut und glaubt da auch treu und brav, dass ja eigentlich der arme Westbürger alles im Osten finanziert hat, weil das da alles so bankrott und pleite war. Das ist ja so diese Propagandalegende, die da eingehämmert wird. Das glauben auch viele im Westen sehr gerne, weil sie dann stolz macht, was sie doch für tolle Kerle sind, da diesen verarmten, maroden, blöden Osten da zu finanzieren. Und die müssen dann endlich mal alle dankbar sein. Und die Zahlen belegen das ganze Gegenteil. Also der Staat war weder bankrott noch pleite. nicht pleiter als heute Italien oder andere Länder. Also es gab in dem Sinne keinen Staatsbankrott. Und diese Plünderung, die da stattgefunden hat, also könnte man jetzt stundenlang drüber reden. Also alleine das Altschuldengesetz, wo also so eine kriminelle Clique da ums Finanzministerium rum, also westdeutsche Finanzministerium natürlich, Schulden erfunden hat, die ja nicht existierten, um dann den deutschen Banken damit einen Milliardengewinn zu verschaffen mit erfundenen Schulden, die Betriebe abbezahlen mussten im Osten, die ja keine hatten. Und dann noch sagt, na, wenn die denn in den Ruin getrieben wurden, dann machen wir diesen Altlastenausgleichsfonds. Ja, ich habe jetzt den Namen nicht ganz parat. Und dann zahlt der ost- und westdeutsche Steuerzahler zusammen Schulden, die nie existiert haben. Zum Gewinn westdeutscher Banken. Also das ist ja nur ein Beispiel. Ja. Und da ist ein Raubzug. Also ich bezeichne das immer, wenn jetzt hier immer so propagandistisch von Wiedervereinigung gesprochen wird, das ist ja so ein westdeutscher Propagandabegriff, da sage ich immer, das ist ein Menschheitsverbrechen vergleichbar mit, in Folgen vergleichbar mit einem 30-jährigen Krieg, was hier angerichtet wurde.
Da muss man natürlich auch im Blick behalten, dass die Bevölkerung oder große Teile der Bevölkerung auf die Straße ging. Wie sortiert sich das ein in dieses Bild?
Also jetzt hier oder?
Nein. Im Jahr 89, ich denke auch an Leipzig vor allem.
So, das sind aus meiner Sicht zwei verschiedene Sachen. Die eine Sache ist das, was man durchaus als friedliche Revolution bezeichnen kann. Das ist dann der Herbst 89, weil da gab es verschiedene Ursachen. Es gab einerseits die Ursachen der durchaus vorhandenen Unfreiheit, ja, auch was Meinungsfreiheit angeht, Reisefreiheit angeht, auch Freiheiten angeht, wie man das Leben selber gestaltet. Also da gab es ja sehr viele Einschränkungen, also wo es auch große Unzufriedenheit gab deswegen. Und es gab auch wirtschaftliche Probleme in der Beziehung, dass als Auswirkung dieses eigentlich seit 45 geführten auch Wirtschaftskrieg des Westens gegen die DDR, der ja verschiedene Auswirkungen hatte, eine Situation eingetreten ist, die mit der Situation heute in Deutschland vergleichbar ist. Der Staat hat eine bestimmte Aufgaben, also Volksbildung, Infrastruktur, Gesundheitswesen und so weiter und hat Einnahmen. Die Einnahmen in der DDR wurden über die Betriebe, über die volkseigenen Betriebe generiert. Und wenn dann so eine Situation eintritt, wo die Ausgaben höher werden als die Einnahmen, dann entsteht natürlich eine Situation in einer gewissen Staatskrise. Und das kam da alle zusammen und führte zu dieser friedlichen Revolution, wo die böse, schlimme DDR-Diktatur keinen Schuss hat fallen lassen und es keine Toten gab, sondern friedlich abgetreten ist.
An dieser Stelle nutze ich die Gelegenheit, aus Geschichte lernen zu lassen. Otto Reinhardt bei Jugendradio DT64 und da geht es um die Anerkennung bzw. Nichtanerkennung der Staatsbürgerschaft der DDR.
Ja, und genau bis 17 Uhr als Studiogast bei uns Professor Otto Reinhardt, Rektor der Akademie für Gesellschaftswissenschaften. Wir starten mit der zweiten Runde. Professor Reinhardt, im Prinzip sind Sie ja nach BRD-Auffassung Deutscher mit Wohnsitz DDR und man könnte Sie oder auch mich ohne weiteres einklagen als BRD-Bürger nach geltendem BRD-Recht. Ihr Kommentar dazu?
Ja, das hängt ja zusammen mit dieser sogenannten Obhutspflicht oder Obhutsrecht, dass sich die Bundesrepublik anmaßt. Das ist erstens ist eine Anmaßung erster Ordnung. Es gibt nirgends in der Welt, gibt es, dass ein Staat die Bürger eines anderen Staates als seine Bürger betrachtet und eine Obhutspflicht ausüben möchte. Aber vor allem handelt es sich ja um einen Bruch des Völkerrechts. Natürlich gehört zur Souveränität eines Staates, dass er souveräne Staatsbürger hat oder eine Staatsbürgerschaft. Dass es einen Staat gibt, der keine Staatsbürger hat, das gibt es ja nicht in der Welt. Und dann ist es ein Bruch der vielen Abkommen, die wir inzwischen zwischen der DDR und der Bundesrepublik getroffen haben, in denen immer erklärt wird, auch in den Kommuniqué zwischen Erich Honecker und Kohl, dass kein der beiden Staaten sich in die inneren Angelegenheiten des anderen einmischt, nicht für den anderen handelt und die Souveränität und die Grenzen achtet. Und diese Obhutspflichtanmaßung ist eine Verletzung aller dieser Abkommen. was natürlich die Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten ja unbedingt beeinträchtigen müssen. Wir haben erklärt, dass wir alles tun wollen, um den Dialog, die Zusammenarbeit, den Prozess der Normalisierung weiterzuführen. Aber selbstverständlich ist diese Obhutspflicht in erster Linie gerichtet gegen alle die, die an normalen Beziehungen zwischen unseren beiden Staaten interessiert sind.
Die Revolution, sondern westdeutsch inszenierte Konterrevolution.
Also zwei Phasen.
Also Farbrevolution. Also es gab die Revolution der DDR-Bevölkerung und danach die vom Westen inszenierte Farbrevolution, die nach den bekannten Mustern abgelaufen ist, wie alle anderen Farbrevolutionen, die danach hier weltweit stattgefunden haben. Und das passierte eben durch eine massive Einmischung der BRD in die inneren Angelegenheiten der DDR, indem man da, wie soll man sagen, Interessensvertreter installiert hat, also diese sogenannten Oppositionsbewegungen unterstützt hat, materiell, ideologisch, finanziell und so weiter, und dann diese großen Versprechungen mit blühenden Landschaften und so weiter, also diese Massenbeeinflussung der DDR-Bevölkerung. Jetzt fallen die gebratenen Tauben vom Himmel, wenn ihr euch der BND anschließt. Wählt unsere CDU und den dicken Birnenkanzler und dann wird er im Paradies auf Erden leben. Und das ist aus meiner Sicht diese Farbrevolution, die denn stattgefunden hat, nicht mit dem Ziel, die DDR-Bürger zu beglücken, sondern die DDR so weit zu plündern, wie es überhaupt möglich ist.
Das geistige Klima in unserem Lande ist heute anders als vor einigen Jahren. Hoffnungslosigkeit und Pessimismus sind überwunden. Zuversicht und Optimismus sind überall spürbar.
Von Helmut Kohl zu Harald Kujat.
Mir ist sehr unwohl zumute.
Zurück zu Wilhelm Domke-Schulz.
General Kujat spricht in diesem Zusammenhang von einem journalistischen 3-I-Konzept. Inkompetenz, Ignoranz und Ideologie. Was sagen Sie dazu?
Ich würde es nicht als Journalismus bezeichnen. Also ich bin ja Medientheoretiker und da wird ja viel dieser Begriff zum Beispiel, oder Medienwissenschaftler, und da wird ja viel dieser Begriff auch benutzt, Mainstream-Medien, also damit kann ich mich überhaupt nicht anfreunden. Also ich versuche immer bei den Bezeichnungen, deswegen spreche ich auch von der westdeutschen Kolonialmacht und von der Okkupation und Besatzung, also immer Begriffe zu finden, die den realen Zustand am nächsten kommen. Und das Hauptberichtsmuster in diesen Massenmedien, in diesen ja eigentlich westdeutschen, weil ostdeutsche gibt's ja eigentlich gar nicht. Gibt's ostdeutsche Massenmedien, ich glaube Berliner Zeitung ist in ostdeutschem Besitz, aber eigentlich die Printmedien, die sind ja alle entweder in westdeutschem Besitz oder arbeiten unter den Bedingungen der westdeutschen Ideologie. Und der Hauptberichtsmuster, wenn man sich das genau anguckt, der Berichterstattung, ist ja Propaganda und nicht Journalismus. Und Journalismus und Propaganda sind zwei Sachen, die sich überhaupt ja nicht vertragen. Also überhaupt von Journalismus hier zu reden, halte ich für fachlich völlig falsch.
Sind wir hier in der Welt des postfaktischen Journalismus angekommen? Regieren durch Fake News?
Ja, das ist doch aber Propaganda eigentlich genau genommen. Wenn man so will. Das ist doch die Bezeichnung für Propaganda.
Wenn mit Narrativen regiert wird, mit Narrativen, die möglicherweise auch noch falsch sind, was bedeutet das für die Zukunft von Deutschland und der Europäischen Union?
Das gravierende Problem dabei ist, das sollte man nicht außer Acht lassen, ist ja, dass dieses System, was sich hier, wie nennen die sich, freiheitlich-demokratische Grundordnung und weiß nicht, was es da alles für tolle Begriffe gibt, dieses System basiert ja darauf, wenn man es kurz fasst, dass der Wähler, der Souverän laut Grundgesetz, seinen Willen delegiert an Parlamentarier. Ne? Also und die sind dann nicht mehr dem Wähler, sondern ihrem Gewissen verantwortlich, der wahrscheinlich, je nachdem, also man kann sich Gewissen ja auch gut ausstatten lassen, mit Funktionen danach dann zum Beispiel. Und das einzige Korrektiv besteht ja in der sogenannten vierten Säule, also in den Massenmedien, die Aufgabe haben, eigentlich, damit dieses sogenannte angebliche Demokratiemodell funktioniert, kritisch auf die Regierenden, auf die Politik zu blicken, um sozusagen im Interesse des Wählers, des Souveräns, des Bürgers, sagen wir mal, so eine Wächterfunktion auszuüben. Und wenn wir jetzt feststellen, und das ist meine feste Überzeugung, die kann man, denke ich, auch nachweisen, dass dieses ganze Mediensystem auf Pro-Regierungspropaganda beruht, dann existiert ja diese vierte Säule eigentlich ja nicht mehr. Und wenn diese vierte Säule nicht mehr existiert, dann kann man hier überhaupt nicht von Demokratie reden, weil diese System ja denn gar nicht funktioniert.
Und so bringen wir zum Ende dieses Dossiers noch Uli Gellermann ins Spiel.
Hallo, hier ist Uli Gellermann. Ihr hört die kleine Radiodatei auf Radio Marburg.
Und seine sieben Ws des Journalismus.
Wer hat etwas getan? Was hat er getan? Wo hat er es getan? Wann hat er es getan? Wie hat er es getan? Woher ist die Information? Und vor allen Dingen, warum hat er es getan?
Ich habe ein Dossier getan. Patrick Barb, Wilhelm Domke-Schulz und zuletzt Uli Gellermann, auch Otto Reinhardt und Hans-Jürgen Bayer in der kleinen Audiodatei.
Peter Hacks aus dem Buch Diesem Vaterland nicht meine Knochen, Eulenspiegel Verlag. Der Imperialismus, ein Vampir. Das Vieh ist tot und bleibt's und hört allein, weil es noch Blut säuft, nicht auf, tot zu sein. Good morning. Oh, yeah. Die britische Regierung verweigert Kanye West, US-amerikanischer Schlager-Hip-Hopper, die Einreise nach Großbritannien. Er sollte bei einem Festival als Hauptkünstler auftreten. Grund: Nazi-Parolen und rassistische Beleidigungen. Ist ja ein Ding. Der Mann ist Nigger. Herbert Grönemeyer wird 70. TZ nennt ihn bodenständig.
Der größte nichtssagende Künstler unserer Zeit mit dem Bundesverdienstkreuz, mit dem Nationalarbeitsfrontkreuz in Gold, in Silber, in Bronze. Herzlichen Glückwunsch, Herbert Grönemeyer.
Und Achtung, Toni Christi ist dement, tritt aber weiterhin auf. Focus Online schreibt, er erzählt, Musik wird Menschen mit Demenz empfohlen an die Betreuer. Wenn er dann mal singt, Is this the way to Amaretto statt Amarillo, macht ihm einen Amaretto. Is this the way to Amarillo? Übrigens geschrieben vom unlängst verblichenen Neil Sedaka und die Rolling Stones. Haben ein neues Album angekündigt. The Sun schreibt, Foreign Tongues soll es heißen. Ich weiß nicht, ob es Bestandteil eines neuen 20-Jahres-Vertrages ist. Russia Today-Chefin Margarita Simonyan konnte Geburtstag feiern. Hinter ihr liegt ja ein schweres Jahr. Selbst Krebs, Mann verstorben. Talkmeister Wladimir Solovyov. Margarita nennt ihn Volodya. Gratuliert, ich hab's ein bisschen zusammengeschnitten. Er ist ja ein Meister der Pausen.
Дорогая моя любимая девочка, я старше, я могу так говорить. Я обращаюсь к тебе, да, к выдающемуся медиамагнату, блестящему военному журналисту, потрясающему писателю. Но, кроме всего прочего, к человеку такой души и такого сердца, что невозможно смотреть на тебя и не любить тебя, не восхищаться тобой. То, с каким достоинством ты несешь эту жизнь, полную переживаний, любви, боли, наград, вызовов. Ты именно ее несешь. Ты не находишься в ней, а ты творишь ее. Пройдет время, которое всегда жестоко, но по-своему всегда справедливо. И когда на протяжении десятков лет люди будут анализировать вот день сегодняшний и понимать, кто его определял, и там будет сиять твоя звезда первой величины, твоя улыбка, твои глаза. Потрясающая история любви с Тигранчиком. Твой талант, твоя мощь интеллектуала, который ни к одному своему выходу в эфир не отнесся спустя рукава. Ты фантастическая, ты богиня. Тебя нельзя не любить, и тобой нельзя не восхищаться. Это счастье быть твоим другом и твоим современником. С днем рождения, дорогая.
Gratulation, Margarita Simonyan, und Volodya darf auch Svetlana nicht fehlen.
Die Panzertruppen.
Welch Engagement, so klar und so siegreich wie beim letzten Mal, darf es nicht ausgehen. Das stelle ich fest am 9. April 2026, an einem Donnerstag. Hier ist die kleine Audiodatei. Der Chef von Roskosmos plant für kommenden Sommer ein Treffen mit dem Leiter der NASA. Neue Regeln für Onlinehandel. China. Auch Russland hat strengere Auflagen für ausländische Online-Marktplätze eingeführt. Die russische Zeitung Vizglyad schreibt über das Scheitern der ukrainischen Winter-Gegenoffensive. Und der Militärblocker Juri Podoljaka in Sachen Drohnen. Kiew setzt unsere eigene Taktik gegen uns ein, und zwar effektiv. Er sieht modernere Drohnen im Einsatz. Der weitere russische Vormarsch könnte gefährdet werden. Ein 76-jähriger Friedensaktivist hat am Dienstag das Berliner Kanzleramt mit roter Farbe übergossen. Er protestiert gegen die US-Basis Rammstein.
Aber wir sind auch nicht mehr im Frieden.
Es berechtigt zur Aussage, muss erst ein 76-Jähriger kommen, um das zu tun, was eine Generation Jüngerer längst hätte tun müssen. Das Kanzleramt wartet in Blut. Ein 76-Jähriger gibt ein Zeichen. Ich mache nicht mit.
Nicht nur Politiker, sondern auch einfache Bürger äußern sich besorgt.
Danke. Besorgte Svetlana. CDU und SPD.
Das ist richtig.
In Rheinland-Pfalz beginnen Koalitionsverhandlungen. Und nun endlich zum großen Krieg. Trotz Waffenruhevereinbarung berichtet die Tagesschau, sie sieht keine Anzeichen für ein Ende der Hormuz-Blockade. Offenbar Teheran blockiert. Ich wiederhole mein gestriges Falschaussage, die Straße von Hormuz ist nur für Feinde des Iran blockiert. Kriegsgegner. Wiederholt wirft Donald Trump der NATO fehlende Unterstützung im Iran-Krieg vor. Zitat: Die NATO war nicht da, als wir sie brauchten. Nach gestrigen Kursgewinnen nun Katerstimmung an der Börse. IWF und Weltbank warnen vor Ernährungsunsicherheit, es berichtet der ORF. Die Hisbollah meldet neue Angriffe auf Israel. US-Soldaten bleiben laut Donald Trump in der Region. Emmanuel Macron verurteilt israelische Angriffe im Libanon. Eine iranische Delegation trifft heute in Islamabad, Pakistan ein. Gespräche zum 10-Punkte-Plan zur Kriegsniederlegung. In Deutschland explodieren die Militärausgaben, führen zum Defizit. Moskau warnt vor einer Militäraufrüstung Deutschlands. Auch warnt man die EU vor Herstellung eigener Atomwaffen. Russlands Botschafter in Deutschland, Netschajew, sieht die Russophobie in Deutschland beispiellos seit Ende des Krieges. Wegen Kooperation mit Kiew bestellt Russland den japanischen Botschafter ein. Und Kubas Präsident gibt zu Protokoll, man wird sich im Fall einer Militäraggression verteidigen. Dann auch Nordkorea, das Land schießt ballistische Raketen ab. Reaktion auf private Drohnenflüge aus Südkorea. Seit einiger Zeit gibt es derartige Vorfälle. Südkorea hat sich Anfang April entschuldigt. Besser wäre, um Entschuldigung gebeten, es berichtete der ORF. Diese Entschuldigung wurde von Pyongyang akzeptiert, gleichzeitig aber vor neuen Drohnenflügen gewarnt. Nun gibt es diese. Und noch aus dem Land, Kim Jong-un leitet die Baustelle für das Museum über Kriegsverdienste in der Militäroperation im Ausland vor Ort an. Er besichtigte mehrere in Eröffnung befindliche Dienstleistungseinrichtungen im Gebiet Hasong. Auch wohnte er dem Starttest eines leistungsstarken Kohlefaser-Feststofftriebwerks bei. Schließen möchte ich heute mit seinem Ausspruch: Die Geschichte einer Nation glänzt umso heller, je länger sie ist, und die historischen Kostbarkeiten und Hinterlassenschaften sind umso wertvoller, je weiter sie im Urzustand erhalten bleiben. Sonne, Wolken, morgen von allem Meer, Sonnabend, Sonne, Sonntag, Wolken, wechselhaft geht es weiter.
Marcello, es war ja wieder eine hammerharte Sache.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.